Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Die Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar der 28. des Union-Geschichtspodcasts. Und niemals vergessen, das ist der Podcast, in dem Daniel, hallo nach Ulm.
Hallo, hallo Sebastian.
Und ich euch eigentlich alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine erzählen. Die letzte Episode ist schon ein bisschen länger her. Das liegt daran, dass Daniel so eine sehr lange Geschichte recherchiert hat und die natürlich erst, als sie fertig war, rausbringen wollte und nicht irgendeinen Schnellschuss zwischendurch. Stimmt's, Daniel?
Ja, unter anderem liegt es daran. Es liegt auch daran, dass wir in schwierigen Zeiten leben und relativ viel an Arbeit zu tun war und ich selten dazu gekommen bin, tatsächlich für und niemals vergessen zu recherchieren, um ehrlich zu sein. Auch das war einer der Gründe. Aber auch, wie du gerade gesagt hast, man will ja nicht irgendwas erzählen.
Ne?
Man will
das ist ja richtig. Wir nehmen auf, quasi am Anfang der Coronavirus-Krise quasi, wie lange sie auch immer dauern wird. Auf jeden Fall sind die Bibliotheken geschlossen. Das macht die zukünftigen Recherchen nicht einfacher, sage ich mal so. Vielleicht werden wir nicht so weit zurückgehen in nächster Zeit.
Ja, Hashtag Digitalisierungsoffensive. Ne?
Anne, ich kann dir nachher noch mal ein paar Datenbanken rüberwerfen. Da geht schon was. Ja, und hilft auch so ein bisschen, die physische Distanz in Zeiten des Coronavirus zu wahren. Aber was ich noch fragen wollte, Daniel, erinnerst du dich noch Anfang Februar, was ich da erzählt habe? Was für eine Geschichte?
Es ist schon ein paar Wochen her, aber ja, ich erinnere mich noch. Du hast mir von einer der besten Saisons eigentlich von Union erzählt, die die Saison 1985-86 war, in der man unter anderem den DFDGB-Pokal fast gewonnen hätte. Nur so ein Finale, das dann doch relativ deutlich verloren wurde. Und in der noch einige andere Sachen passiert sind, die ganz interessant waren. Gerade auch so auf der persönlichen Ebene mit so Spielern wie Ralf Stresser zum Beispiel.
Der Torschützenkönig geworden ist. Der einzige Torschützenkönig von Union in der ersten Liga. Ja. Und ich hatte ja da erzählt, dass wir da einen Sendungspartner hatten, nämlich Till. Und beim Sortieren meiner Mails danach fiel mir auf, Till hat uns im Januar 2020 geschrieben mit dem Hinweis, und es ist gut. Aber auch Henrik hatte schon im Mai 2019 auf dieses Thema hingewiesen. Der schrieb nämlich damals, Hi Sebastian, die Pokalsaison 85-86 mit dem denkwürdigen Halbfinale gegen Dresden wäre doch eine interessante Geschichtsstunde. Beste Grüße Henrik, PS, auch die Pfanne heiß. Da weiß man, das war noch kurz bevor Union dann endgültig aufgestiegen ist in die Bundesliga. Ja, danke Henrik, auch an dich nochmal. Genau, das war eine denkwürdige Saison. Und wenn man das sich so ein bisschen anschaut, es gibt ja immer so die Geschichte des eher erfolglosen Vereins, 1. FC Union Berlin. Aber es gab schon ein paar sehr erfolgreiche Saisons zwischendurch. Also man muss nur ein bisschen durchhalten, dann geht das auch. Daniel, jetzt genau. Bin ich aber sehr gespannt.
Alle 10, 20 Jahre hat man noch was zu feiern.
Ja, andere Vereine haben ein schlechtes Jahrhundert, bei Union sind es halt immer 10, 20 Jahre. Das passt schon, ehrlich gesagt. Und Daniel, jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns diese Woche erzählen wirst.
Genau, und um da reinzukommen, will ich erstmal gar nicht was erzählen, sondern wir können mal ein paar Sekunden in die Geschichte reinhören, quasi, die ich heute erzählen will.
Yeah.
ich weiß nicht, ob du den O-Ton vielleicht schon erkannt hast.
Und Freitags in die grüne Hülle?
Genau, das ist der Film, den es Ende 80er Jahre bei Union gab. Und der O-Ton, den wir gerade gehört haben, ist, wie man in dem Film quasi die Protagonisten des Films kennenlernt. Und der Protagonist dieser Folge ist aber der Film selber. Denn ich dachte, das ist eigentlich ganz interessant, das mal zu schauen, unter welchen Bedingungen und wie so ein Film eigentlich in der Endzeit der DDR, was man damals natürlich noch nicht wusste, dass die Endzeit ist, jedenfalls noch nicht so genau, zustande kommen konnte und gemacht werden konnte. Und dazu habe ich halt ein paar Dokumente durcharbeiten können und möchte ein bisschen darüber erzählen, wie es zu diesem Film kommen könnte.
Ich bin sehr gespannt.
Erstmal, um den Film selber so ein bisschen vorzustellen. Der Aufhänger ist tatsächlich, dass die ersten Szenen, die man in dem Film sieht, sind vom Entscheidungsspiel quasi gegen den Abstieg in Karl-Marx-Stadt, das Union auf spektakuläre Weise mit einem Tor in der 90. Minute gewonnen hat und den Abstieg dann in der Saison noch vermeiden konnte. Und die ganze Dokumentation, die und Freitags in die grüne Hölle ist, spielt eben in der Saison 1987-88. Und das Ganze ist so eine Art Porträt eines Fanclubs, des BSV. Steht, ist nicht so ganz klar, wo das steht, aber wahrscheinlich eher für Bier als für Berliner Sportverein Prenzlauer Berg. Vor allem des Leiters dieses Fanclubs. Manche Podcasts haben Leiter. Der Fanclub hat irgendwie auch einen Leiter. Andreas Schwatten heißt der. Und der Film besteht im Prinzip daraus, dass man abwechselnd Szenen aus dem Stadion oder von Fahrten zuspielen sieht. Und eben Interviews mit vor allem diesem Andreas Schwatten oder anderen Mitgliedern von diesem Fanclub und auch mit Theo Körner, der Fanclub-Betreuer des Vereins damals war. Das ist eigentlich, was man in diesem Film so sieht. Dieser Fanclub wird in einer der Recherchen zu dem Film beschrieben als einer von etwa 30 Jugendlichen aus der Wohngegend Dimitrovstraße, Leninallee und Greifswalder Straße. Wem die beiden ersten Straßennamen jetzt nichts sagen, das sind die Straßen, die heute Danziger und Landsberger Allee heißen. Und genau so lernt man eben diesen Fanclub in diesem Film kennen. Es gibt Szenen aus deren Sozialleben, das sich in diesem Fanclub abspielt. Es gibt Szenen davon, wie es auf den Tribünen in der Zeit zuging. Und es gibt auch, und das fand ich schon mal ganz bemerkenswert, Szenen, in denen auch Konfrontationen von diesen Jugendlichen, von anderen Union-Fans mit dem Staat gezeigt werden. Und auch dazu haben wir vielleicht nochmal ein Tonbeispiel.
Und ein Schmuck und leise Menschen, leise fließt das Funkgerät, alle Knöpfe sind zersägt, alle Affen sind erstaunt, alle Klammern sind geklaut, über Nacht ist es geschehen, deutscher Meister Union Berlin.
Ja, ankürzen tut mich, dass ich nicht rüber kann, war nach dem Westen. Naja, und was ich gut finde, ja, Union finde ich gut, wa?
Ich habe an der Stelle mal den Übergang zu dem Interview und dem vorher in einem Zugabteil, wenn ich mich richtig erinnere, gesungenen Lied drin gelassen, weil ich dieses Nebeneinanderstellen von diesem ja auch ein bisschen folkloristisch obrigkeitskritischen Lied mit diesem Interviewtext, in dem Andreas Schwatten ja, wie gesagt, noch zu Zeiten, als es die DDR noch gab, seine Unzufriedenheit damit, dass man nicht in den Westen reisen konnte, äußert. Das fand ich ganz interessant, wie das da nebeneinander gestellt ist und deswegen habe ich das an der Stelle mal drin gelassen. Und was ich übrigens an dem Lied auch interessant finde, ist, wie ähnlich wie auch bei dem anderen Lied 30 Meter im Quadrat, so Äußerungen zum Verhältnis mit der Polizei relativ zusammenhanglos daneben gestellt werden mit der Idee, dass Union Meister wird. Das finde ich an dem Lied immer noch ganz spannend, aber man sieht eben in diesem Film nicht nur auch solche Lieder, die irgendwie in Zügen gesungen werden, sondern man sieht auch echte Auseinandersetzungen auf den Rängen, also von kleineren Schubsereien auch zu Szenen, in denen es zwischen auch zu Prügeleien zwischen Fanlagern kommt, auch mit der Polizei, wo auf Rängen sich Dinge abspielen, die man sich heute ja auch gar nicht mehr vorstellen kann. Also das in so einem generell relativ leeren Stadion es halt viel Platz gibt, wo Leute gegen Zäune rennen können, wo es eben im Umfeld von Stadien zu Prügeleien kommt. Und es ist tatsächlich so, dass relativ detailliert auch in diesem Film darüber gesprochen wird, wie Leute das erleben und wie sie dazu stehen. Ein Punkt, der dabei aber nur ansatzweise zu sehen ist, aber immerhin auch ansatzweise vorkommt und wie der vorkommt, werden wir gleich noch ein bisschen genauer besprechen, ist die Präsenz von ich weiß nicht, ob Neonazi-Strukturen der richtige Begriff ist. Es ist der, den man aus heutiger Perspektive wählen würde, aber nicht der, unter dem das damals Leute wahrgenommen hätten. Aber dass es Präsenz von solchen Gruppen gibt, ist auch in dem Film zu sehen. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo Union-Fans eine schwarz-weiß-rote Fahne, auf der White Power steht, hochhalten. Aber das wird eben nur angeschnitten an ein paar Stellen und wird nicht weiter ausgeführt. Und das ist auch was nicht zufällig so ist, wie wir gleich noch hören werden.
Man ja prinzipiell die Anwesenheit von Neonazis ja immer nur in der Bundesrepublik betrachtet hat und nie in der DDR selbst, medial damals.
Aber bevor wir dazu kommen, was in dem Film nicht vorkommt, würde ich nochmal ein paar Eckdaten zu der Produktion sagen. Wie gesagt, der Film ist zwischen 87 und 88 gedreht worden, ist dann 1989 erschienen. Laut den Unterlagen der DEFA, des Filmstudios, wenn man so will, in der DDR, hat der ungefähr 200.000 Ostmark gekostet. Und was ich ganz interessant fand, war, dass man in diesen Unterlagen zur Entstehungsgeschichte des Films auch nachvollziehen kann, wie sich die Form dieses Films entwickelt, was ja in diesem Kontext auch immer was ist, was mit sowas wie Anträgen darüber zusammenhängt, wie lang so ein Film sein darf und wie viel Material dem bewilligt wird und wie viel, welches Format eben dieser Film einnehmen darf. Da ist zuerst davon die Rede, dass er 18 Minuten lang sein soll. Es wird dann eine Verlängerung auf 30 Minuten beantragt, weil man in diesen 18 Minuten dem Thema nicht gerecht werden könnte. Und letztlich die Version, die dann produziert wird, ist 47 Minuten lang. Es gibt aber auch noch eine Vorfassung, die man nachverfolgen kann in den Unterlagen, wo noch von 53 Minuten Filmlänge ausgegangen wird. Dass es nochmal 6 Minuten weniger werden, das liegt daran, dass gewisse Szenen eben auch noch aus dem Film rausgeschnitten werden. Und welche Szenen das sind, die in der letzten Fassung eben nicht vorkommen, das ist eine Folge eines Gesprächs zwischen den Machern des Films. Das sind Ernst Kanzler und Burkhard Axel und Dramaturgen der DEFA und Funktionären der DEFA. Und einer der Dramaturgen formuliert dann eben eine Liste von Dingen, die gestrichen werden sollen aus dem Film. Überschrieben ist das mit Einigung. Es ist natürlich dann nicht dokumentiert, wie es zu dieser Einigung kam und wie viel davon eben quasi eine Vorschrift der Institutionen war an die Filmschaffenden und wie viel tatsächlich daraus kam, dass man sich geeinigt hätte, was sinnvoll in dem Film vorkommen soll und was nicht. Und diese Liste, die da überliefert ist, umfasst einerseits ja wirklich dramaturgische Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass eben die Hauptfiguren Schwatten und Körner früher eingeführt werden sollen. Körner übrigens selber auch in dieser Besprechung dabei gewesen. Aber eben auch inhaltliche Fragen, wie dass die Frage der Gewalt im Film in einer bestimmten Reihenfolge vorkommen soll, nämlich bevor besprochen wird, ob nicht die porträtierten Fans auch bereit wären, als Ordner sich zur Verfügung zu stellen, wie das verlangt war oder gewollt war, dass auch Fans und Fanclubs Ordner stellen. Einerseits, um sie eben in die Strukturen zu integrieren, aber auch tatsächlich, um ja quasi deeskalierende Ansprache leisten zu können, wie Theo Körner das in dem Film erklärt. Und zu den Vorschriften gehört aber auch, dass gewisse Aussagen über die Arbeit im Fanclub vorkommen sollen und andere nicht. Und dass Aufnahmen von Zugzerstörungen auf dem Rückweg vom Spiel in Karl-Marx-Stadt herausgenommen werden sollen, die gemacht wurden, die auch die Stasi interessiert haben und die auch in Stasi-Berichten von diesen Vorgängen vorkommen und die ursprünglich auch im Film gezeigt werden sollten, dann aber eben in der Endfassung nicht mehr enthalten sind. Und das Stadion-O-Töne, auf denen man antisemitische Aussagen hört, sowohl von Union-Fans als auch von anderen Fans gegen die Union-Fans gerichtet, dass die nicht so vordergründig und laut gemischt werden dürfen, wie es in dem Dokument heißt, das es dazu gibt. Und dass auch andere Aussagen aus Interviewpassagen nicht vorkommen sollen, welche die nicht so politisch relevant sind eigentlich auch. Also da geht es offenbar dann auch schon wieder um dramaturgische Entscheidungen an sich. Aber auch Äußerungen von Schwatten über Randal und die Mauer sollen wieder herausgenommen werden. Aber wie wir vorhin schon gehört haben, betrifft es trotzdem nicht alle Aussagen über auch diese politischen Themen. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass schon in den Verträgen, die die Filmschaffenden mit der DEFA abschließen, auch festgehalten wird, dass sie eine gewisse sozialistische Haltung einnehmen sollen zu ihrem Thema. Und es wird dann zum Beispiel vereinbart, wie die Recherche zu dem Film aussehen soll. Und auch da gibt es halt einerseits Anforderungen, was inhaltlich notwendig ist, um den Film irgendwie zu organisieren. Aber schon auch kommt da immer ein politisches Framing auch drin vor, was ich einfach ganz illustrativ fand dazu, wie man eben unter diesen Bedingungen so einen Dokumentarfilm machen konnte.
Aber darf ich mal ganz kurz einhaken? das, was du meinst, das mit dieser sozialistischen Haltung, ist, glaube ich, das, was die immer unter Parteilichkeit meinten, ne? Dass man halt nicht objektiv, sondern immer im Sinne der staatlichen Ideologie sich das betrachtet.
Ja, genau, das ist halt zum Beispiel sowas wie diese Fanclub-Arbeit, auch, dass die Interviewten dann auch reflektieren sollen, wie das zu ihrer Rolle im sozialistischen Staat passt, wie sie in diesem Fanclub aktiv sind. Also das ist ja ist überhaupt so, dass ja diese Fanclub-Bewegung und Gründung von Fanclubs, die jetzt im eigenen, also da gibt es sehr viel Material in dem Film und in den Unterlagen, aber das ist jetzt nicht direkt das Thema, aber das ist ja eine Tendenz, die halt so in den 80er Jahren entstanden ist und die erstmal quasi informell war, wo sich dann aber halt auch bemüht wurde, die auch den Clubs selber anzuschließen. Also dass es halt eine Fanclub-Abteilung bei den Vereinen gab, dass es organisierte Fanclubs gab, dass es auch Fanclub-Treffen gab, dass es auch landesweite Fanclub-Treffen gab. Diese Einbindung, die gab es halt da auf der organisatorischen Ebene und die sollte da auch in den Recherchen und in den Interviews, die in so einem Film vorkommen, dann abgebildet werden, genau. Das, was ich dann insgesamt noch interessant an der ganzen Herangehensweise auch der DEFA an diesem Film fand, war, dass man einerseits natürlich schon diese Art von Vorschriften gemacht hat, dass man eben auch dann die Filmschaffenden nicht alleine die Entscheidung hat treffen lassen, was in dem Film vorkommt und was nicht. Aber dass er trotzdem schon auch eine grundsätzlich positive Einstellung dazu gab, dass es überhaupt so einen Film gibt, der sich mit so einer jugendlichen Subkultur, die das ja letztlich ist, befasst. Und dass es überhaupt möglich ist, diesen Film zu machen. Und der Studiodirektor Heinz Risch der DEFA hat zum Beispiel eine Stellungnahme über den Film geschrieben. Und in dieser Stellungnahme wird klar, dass er ihn grundsätzlich für gelungen und interessant hält. Er schreibt da, dass es dem Film eben gelingt, den Alltag der Fußballfans, ich zitiere, in großer sozialer Genauigkeit darzustellen, deren Wirkungsnähe dem Zuschauer keine Gelegenheit für Vorurteile lässt. Und er schreibt, nicht zuletzt versucht der Film, Vorurteile der Bevölkerung gegenüber Fußballfans zu relativieren und Toleranz zu befördern. Nicht alle Fußballfans dürfen in den Topf randalierender Unruhestifter geworfen werden. Und gerade die organisierten Fanclubs haben rowdyhaften und kriminellen Verhaltensweisen in den Stadion eine Absage erteilt. Und da finde ich auch in diesen Sätzen kommt halt so dieser zweifache Ansatz quasi, finde ich ganz interessant rüber, dass man halt einerseits schon sieht, hier gibt es irgendwie ein interessantes soziales Phänomen und wir wollen das auch darstellen, aber natürlich auch, dass in den etablierten Kategorien gedacht wird, also sowas wie rowdyhaftes Verhalten, das ist eine Kategorie, über die wir auch in ein paar Folgen von dem Podcast hier schon gesprochen haben, wie das eben in das Framing passt. Also dieses Framing kommt immer wieder vor und die Wirkungsweise von so einem Film auf die Zuschauer und auf das auf die Gesellschaft wird auch immer wieder mitbedacht. Aber das heißt eben nicht, dass es nicht auch eine eigentlich inhaltliche Ebene gibt, auf der eben so ein das Phänomen, um das es in dem Film geht, auch betrachtet wird. Das finde ich eben ganz interessant, dass trotz der Unfreiheit und der nicht unabhängigen Arbeitsweise eben trotzdem die thematische Arbeit an sich trotzdem möglich ist. Und übrigens lautet die Empfehlung von Rusch in diesem Schreiben dann, dass der Film in Sonderveranstaltungen eingesetzt werden soll und dass mit den Sonderveranstaltungen und mit Weisen, in denen der Film gezeigt werden soll, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt und auch dazu haben wir noch einen O-Ton.
Es gab ja auch andere Unterdrückungsmechanismen. Ihr Film und Freitags in die grüne Hölle bekam eine Zulassung, lief, ich erinnere mich noch gut dran, erfolgreich, heiß diskutiert in Neubrandenburg auf dem Festival, bekam dann aber nur 2 Kopien und durfte nur in Studiokinos laufen. Ja. Das war nun aber schon in der Wendezeit. Hatten Sie da keine Chance, dagegen zu rebellieren?
Das war... Also erstmal muss ich sagen, dass ich ohnehin kein großer Kämpfer bin, was diese Einsatzmöglichkeiten, ich hatte auch da keine Verbündeten in der Hauptverwaltung oder so und ich bin da auch kein großer Kämpfer gewesen, irgendwas durchzusetzen, dass irgendwo was läuft. Ich hörte im Vorfeld, und das war vor Neubrandenburg schon, dass er nach Neubrandenburg kam, war ohnehin ein Zufall, da fiel ein Film aus, der von Kurt Tetzlaff, Zeit musste gefüllt werden, und der Burkhard Draxel, der Mitautor, hat sich da noch bemüht und dadurch kam er irgendwie zufällig rein. Bekam übrigens nachher den, wie ist das, Findling vom Filmclub.
Ach, ja, das war ist
niedlich, aber ich habe mich gefreut. Im Vorfeld hatte er schon eine Ablehnung erfahren durch die Bezirksfilmdirektoren. Nur ein Bezirksfilmdirektor war bereit, den Film auch bei sich im Bezirk zeigen zu lassen. Alle anderen haben ihn abgelehnt. Erstmal ist er, da, sie haben vorgeschoben, in erster Linie haben sie gesagt, nach diesem Film könnte es passieren, dass die unsere Filmtheater auseinandernehmen.
Ist das jemals passiert irgendwo?
Ach, ich war, also ich muss sagen, ich war damals doch überrascht, dass dieser Film so große Schwierigkeiten hatte. Dann war Kameramann im Jahr davor von Flüstern und Schreien. Ein Film, der ja auch sich mit einer Gruppe Jugendlicher, die nun der Rockmusik zugehörig war, beschäftigt hatte und der ja doch eine sehr große Resonanz hatte.
Wie wir da gehört haben, waren einerseits der Regisseur des Films, Ernst Künzler, und einer der Kameramänner, Michael Lösche, oder der Kameramann des Films, glaube ich sogar, in einer Diskussion 1994 im ORB über den Film.
Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, für diejenigen, die den Sender nicht kennen, der ist dann im RBB aufgegangen. Ich muss mal kurz immer für die jüngeren Leute das sagen.
Genau. Und da hat man ja gehört, dass es eben auch Ende 89 dann trotzdem noch so war, dass es nicht so einfach war, so einen Film dem Publikum, dem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und dass eben zum Beispiel die Entscheidung gefallen ist, den nicht in den allgemeinen Verleih zu geben. Und da wurde auch schon angesprochen, dass der Film 1989 beim Dokumentarfilmfestival in Neubrandenburg lief. Und da wurde auch über den Film diskutiert und einer der Vertreter von vom Filmverleih Progress, die überhaupt auch den Auftrag gegeben hatten für den Film, der hatte da eben genau das, was wir gerade gehört haben, gesagt, dass einige Kinoleiter oder Bezirksfilmdirektionen vielmehr Angst gehabt hätten, dass ihnen die Kinos zerschlagen werden, was ja die Beteiligten an dieser Diskussion da auch schon als abwegig abgetan haben und was wahrscheinlich auch stimmt, diese Einschätzung. Aber trotzdem gab es halt diese Skepsis bei sowas wie Bezirksfilmdirektionen und deswegen eben die Entscheidung, dass der Film erstmal nicht quasi in der breiten Öffentlichkeit gezeigt wird, sondern eben nur so in diesen Institutionen gezeigt wird, in so einer Fachöffentlichkeit läuft. Und deswegen hat es dann auch eben bis eigentlich nach 2000 gedauert, bis der Film wirklich breit zu sehen war. Ich habe ja auch gerade jetzt schon gesagt, dass Progress, dieser Filmverleih, eigentlich den Auftrag gegeben hat, diesen Film überhaupt zu machen. Und auch darüber haben Ernst Künzler und Burkhard Draxel ein bisschen was gesagt. Und in einem Bericht der Ostsee-Zeitung, quasi im Nachgang zu diesem Filmfestival und zu einer Aufführung dort im Jahr 1990, wird Künzler eben damit zitiert, dass er dass die Forschung des Verleihs gewesen wäre, einen positiven Fanclub zu zeigen, so mit freiwilligen Arbeitseinsätzen, eigener sportlicher Tätigkeit und Kultur, vor allem Jugendleben in der Freizeit. Das sind auch alles Sachen, die in dem Film genannt werden und vorkommen. Kurz, Edelfans gegen Fußball-Rowdies sei das Framing gewesen. Aber es im Laufe der Recherchen merkt man immer mehr, dass dieses Bild nicht stimmt, sagt eben Künzler. Deswegen kommen halt auch diese ganzen anderen Aspekte, die wir vorhin angesprochen haben, eben dann auch in dem Film mit vor, weil das eben auch schon eine Zeit war, wo es dann auch möglich war, diese anderen Aspekte aufzuzeigen, weil es halt auch sehr offensichtlich offenbar war in der Beschäftigung mit den Protagonisten, dass eben so ein verkürztes Bild auch nicht adäquat ist. Und wie gesagt, das Ergebnis der institutionellen Rezeption, wenn man so will, ist eben, dass keine wirklichen öffentlichen Aufführungen gibt und dass nur die auch in dem O-Ton schon angesprochenen zwei Kopien des Films gemacht werden oder produziert werden, nämlich einerseits für das Deutsche Filmarchiv und für das Studio selber. Ist natürlich auch kein Einzelfall, dieser Film, damit, dass er zwar erstmal produziert wird in diesem Kontext, aber dann trotzdem nicht gezeigt wird. Das ist was tatsächlich relativ häufig vorkommt. Und aus derselben Zeit gibt es ein anderes Projekt, das heißt Einmal in der Woche Schreien, wo es um Gruppe Jugendlicher am Helmholtzplatz in Berlin geht und deren Tätigkeit in der Musik-Punk-Szene, die auch eben Anfang der 80er produziert wird, aber dann eben auch zu DDR-Zeiten nicht gezeigt wird.
Das ist ja sowieso ein beliebtes Mittel eigentlich von, ich sag mal, autokratischen oder diktatorischen Systemen, dass sie das zulassen, manche Sachen zu produzieren, aber dann die Verbreitung einschränken, so dass sie halt im Prinzip sagen können, nee, bei uns sind doch die Leute frei, die können doch sowas produzieren. Es sieht halt nur keiner.
Genau. In gewisser Weise kann man darunter vielleicht auch dieses Filmfestival, dieses Dokumentarfilmfestival einsortieren, was gerade schon erwähnt worden ist, wo es halbwegs offene Diskussionen gab, aber auch nur halbwegs offene, wie Beteiligte schildern. Aber insbesondere auf dieser Ausgabe 89, wo halt gleichzeitig schon, wo quasi ständig auch die Unruhe im Land und die Demonstrationen gegen den politischen Kurs immer schon vorkommen und wo sich ein Vertreter des Zentralkomitees auch dafür rechtfertigt, wie damit umgegangen wird und wo über die möglichen Ursachen davon auch relativ offen gesprochen wird. Da läuft eben dieser Film auch, wird, wie wir gehört haben, positiv rezipiert dort. Und Kanzler sagt dort, wir sind alle im Augenblick ziemlich betroffen von dem, was im Lande passiert. Allabendlich strömen neue Fernsehbilder auf uns ein. Hier in Neubrandenburg vermisst man leider manche dieser Bilder. Das wird in Zukunft aber sicher anders sein. Wir müssen offener werden in der Berichterstattung. Mit der alten indischen Weisheitsformel nichts hören, nichts sehen, den Mund halten, werden wir nicht weiterkommen. Gegenwärtig ist das Wichtigste, dass ein wirklich offener Dialog in Gang kommt über alles, was die Menschen im Land bewegt. Und genau dieser Dialog stellt sich raus, kann so ein autokratisches System wie die DDR dann aber letztlich nicht leisten. Was man sich an der Stelle ja noch fragen kann, ist, okay, wir haben jetzt viel darüber gehört, wie Filmschaffende überhaupt dazu kommen, so ein Projekt zu machen, wie sie auch mit den Institutionen verhandeln, darüber, wie das aussehen darf, was in dem Film dann letztlich vorkommen darf, wo der gezeigt wird. Aber was wir jetzt noch relativ wenig gehört haben, war, wie man überhaupt dazu kommt, dann Zugang zu den Protagonisten zu finden. Dazu gibt's aber auch einen O-Ton aus dieser aus dem Podiumsgespräch, aus dem wir eben im ORB schon was gehört haben.
Eine Kamera stört immer, gerade bei jungen Leuten, Michael Lösche. Sind es dann ganz besondere Anforderungen an den Kameramann?
Nicht nur an den Kameramann, ich glaube, das ist eine Anforderung an das ganze Team. Aber das ist ein, so ein Grundprinzip unserer Arbeit eigentlich gewesen, dass wir zu denen, mit denen wir den Film gemacht haben und über die wir gedreht haben, doch ein Vertrauensverhältnis hergestellt haben. Das war am Helmholtzplatz so, das war auch bei dem Fußballfilm so. Wir hatten also, wir sind nicht mit der Kamera hingekommen, haben gesagt, hier sind wir, wir wollen einen Film für euch machen, sondern haben uns also langsam genähert und die Jugendlichen oder angehenden Jugendlichen wussten, wie wir sind, was wir wollen. Und da war dann bei den Dreharbeiten, das ist mal das Schöne dabei, dann war die Kamera eigentlich kein Hindernis. Ne? Die war für die unsere Helden dann eigentlich gar nicht mehr so da. Sie waren dann genauso, wie sie eigentlich sind.
Genau, und ich finde das eigentlich relativ interessant, weil man das auch in dem Film selber, gibt es ein paar von diesen Interview-Szenen, wo man merkt, dass die Interviewten sich nicht ganz sicher sind, was sie jetzt überhaupt öffentlich sagen wollen. Nicht nur unter den speziellen Bedingungen von der DDR, sondern auch, wo sie sich generell fragen, was zu diesen teilweise auch relativ privaten Fragen sie öffentlich sagen wollen. Aber wo man auch halt dieses den Aufbau von so einem Vertrauensverhältnis oder vielleicht noch die auch nicht vollständige Anwesenheit von so einem Verhältnis, wo man die hört. Und ich finde das auch was an dem Film ganz spannend ist. Aber natürlich sind die Auseinandersetzungen mit Institutionen diejenigen, die besser dokumentiert sind. Es gibt halt keine Anträge darüber, welche Fragen jetzt gestellt werden dürfen zwischen den Filmemachern und den Protagonisten. Und deswegen kann man das nicht so gut nachlesen, sondern kann sich da halt nur auf so einzelne Berichte verlassen, wie den, den wir gerade gehört haben. Trotzdem ist, wenn man sich den Film anschaut, was ja vielleicht jetzt Leute auch Zeit haben zu machen, ist das, glaube ich, was ganz interessant ist, darauf zu achten, wie dieser Prozess, dieser Kommunikationsprozess so funktioniert.
Ich hätte ja gefragt jetzt, so Daniel, was ist denn eigentlich aus Ernst Kanzler nach 89 geworden? Das ist ja, es gibt ja immer so Brüche in DDR-Biografien und der häufigste Bruch ist natürlich 89, 90, 91 zu finden.
Und dann in einer für mich zu schnellschlüssigen Aufbereitung und Aufarbeitung der Vergangenheit. Und ich glaube, dass viele Dokumentarfilme darunter leiden. Es gibt berühmte Äußerungen von Leuten, die sagen, man kann frühestens nach 40 Jahren anfangen, über Geschichte nachzudenken, über diesen Zeitpunkt. Und wir haben es sofort, und viele Dokumentaristen haben da leider mitgemacht und andere auch, schnellschwätzig haben wir diese DDR-Geschichte versucht zu interpretieren und oft auch zu diffamieren, muss ich sagen. Und da kann ich nicht mitmachen. Ne? Das also für mich, aber für mich ist vor allem auch das Geld, das zu beschaffende Geld eine Leine. Ich meine, es gibt ja Themen, die mich nach wie vor auch interessieren, aber das ist so eine Leine. Und
ja, wie wir da gehört haben, hat sich Ernst Kanzler durchaus schwer damit getan, nach 1990 noch Filme zu machen. Einerseits aus ja profanen quasi Gründen, dass es halt nicht so einfach ist, Dokumentarfilme zu produzieren wirtschaftlich, aber auch, weil gewisse Zugänge ihm inhaltlich schwierig vorkamen und andere eben wirtschaftlich schwierig umzusetzen sind. Deswegen hat er gar nicht so viele Filme dann mehr gemacht.
Okay, und weißt du, was aus dem Fanclub geworden ist?
Das weiß ich leider nicht so genau.
Weil es gab, glaube ich, viele von diesen, ich sag mal, Biersportvereinen. Sie hatten interessante Fanclub-Namen. Ich habe das irgendwo vor kurzem mal gelesen, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen, welche das waren. Aber die hatten alle relativ viel mit Alkohol zu tun.
Ja, manche schon. In den Recherchedokumenten ist auch zwischendurch mal die Rede davon gewesen, dass man vielleicht auch mehrere verschiedene Fanclubs in dem Film zeigen wollen würde. Und deswegen sind auch verschiedene aufgelistet da und porträtiert, so kurz in den Recherchenunterlagen. Und einer von den Fanclubs, die da vorkommen, ist auch der Fanclub Fliegender Koffer. Den gibt's ja wiederum heute noch.
Das ist richtig. Es gibt ja einige noch heute. Also, aber was mich sonst an dem Film noch interessiert hatte, ich fand ja, aber vielleicht weiß das auch nicht, ich fand, dass es relativ hart losging, ehrlich gesagt. Also so, da wurde niemand großartig eingeführt oder irgendwie, sondern es ging einfach los. Und für mich war der viel zu kurz, der Film. Aber vielleicht ist es auch meine Sehgewohnheit. Der hörte dann plötzlich auf und ich dachte, nee, jetzt hätte ich gerne noch gewusst, wie es weitergeht und so. Und was, also so richtig so Geschichten, wo man dann mit den Leuten mit leidet und da quasi so eine Entwicklung der Person erfährt. Das ist ja, bietet der Film ja nicht, sondern der Film zeigt ja ein bisschen Einblick in so einen Fanclub und wie aus DDR-Sicht anarchisch der teilweise war und wie das halt auch versucht wurde einzufangen, aber mehr dann halt auch nicht. Das muss man ja so sagen.
Genau. Es gehört auch zu dieser zur Herangehensweise des Films, der Kommentar aus dem Off zwar ein paar Stellen vorkommt, aber ziemlich spärlich ist und ziemlich zurückhaltend und das eben generell relativ wenig erklärt. Und, ne, so wie du gesagt hast, man wird am Anfang halt einfach in diesen Fanclub quasi mitgenommen und es wird aber relativ wenig erklärt, was der Kontext davon ist. Das sind Sachen, die man entweder wissen muss oder sich dazu denken muss. Und es ist eigentlich eher so ein Porträt von einem Moment in der Zeit, in der Jugendkultur in dem Fall. Aber es wird auch gar nicht der Anspruch damit verbunden, irgendwie ein großes Narrativ aufzumachen. Was aber ja auch, also gerade bei Dokumentarfilmen finde ich das auch eigentlich immer ganz gut, dass man so die Dinge, die Leute sagen und machen, erstmal für sich wirken lässt und nicht zwingend versucht, da jetzt eine Narrativ und eine Erzählung drüber zu stülpen.
Okay, ist eine ganz lange Diskussion. Sobald hier ein Dokumentarfilm anwesend ist, geht das, glaube ich, schnell los, dass manche sagen, aber mit dem Schnitt und der Aufnahme macht man das doch schon und ob man, egal. Aber möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen an dieser Stelle. Was mich freut, Daniel, ich weiß nicht, ob du es doch sagen wirst, aber man kann diesen Film erstens heute noch käuflich erwerben, wenn man möchte, in einem Unternehmen, das die Lizenzen dafür erworben hat, aber man kann ihn auch auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung sich anschauen. Gratis. Ja. Also insofern lohnt sich.
Werden wir verlinken auch.
Genau.
Ja, das ist meine Geschichte dazu.
Dann vielen Dank. Das ist mehr, als ich bisher das wusste. Ich kannte wirklich nur den Film einfach, den habe ich mehrfach gesehen. Dann ist es, glaube ich, jetzt Zeit für den Feedback- und Hinweisblock.
Dass ihr uns E-Mails schreiben könnt an Daniel und an Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de mit Feedback zur Sendung, mit Ideen für Themen, die wir noch behandeln könnten.
Dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben bei Twitter. Da sind wir als @unv_podcast zu finden, beziehungsweise auch Direktnachrichten gerne an Daniel, der ist dort @da_rosbach mit Doppel-S. Und ich bin @saumselig auf Twitter. Und ihr könnt natürlich auch Rezensionen schreiben, uns bewerten in Podcast-Verzeichnissen wie dem Apple-Podcast-Verzeichnis oder anderen Plattformen, podcast.io. Ihr könnt, und das ist eigentlich das viel Wichtigere, euren Freunden, Familien, Freundinnen, was gibt es denn noch für Menschen, zu denen man jetzt keinen Kontakt haben darf? Zu Unionerinnen und Unionern überhaupt einfach Hinweise geben auf diesen Podcast und vielleicht finden die das gut. Vielleicht auch Leute, die gerade durch den Bundesliga-Aufstieg erst auf Union gestoßen sind, vielleicht auch durch die Jahre davor und noch gar nicht so viel über die Geschichte des ersten FC Union Berlin wissen, denn es gab ja auch vor dem Stadionbau eine Geschichte. Gut, Daniel, dann danke ich dir für diese Sendung. Und ich weiß jetzt schon, was ich in 2 Wochen mache. Das kann ich dir ganz genau erzählen und es liegt total auf der Hand. Und nein, es ist keine Pandemie-Geschichte des ersten FC Union, aber ähnlich.
Okay.
Aber sei gespannt, in 2 Wochen gibt's.
Ja, ich freue mich schon drauf.
Gut, dann allen bis dahin. Tschüss.
Ciao.